Was erwartest du von deinen Glaubensgeschwistern? Was erwartest du, wenn du sonntags zur Gemeinde kommst? Was erwartest du von der Gemeinschaft in der Gemeinde? Was erwartest du von der Gemeinschaft in einem Hauskreis? Was stellst du dir vor, wenn du dich mit Christen zusammenfindest und Zeit mit ihnen verbringst? Nun, Gemeinschaft ist zu einem sehr schwammigen Begriff geworden. Während der eine die Gemeinschaft als gut empfindet, sagt der andere, nee, das war mir nicht genug. Der andere sagt, ihm reicht Sonntagmorgen einfach eine Stunde Zeit mit ein paar Leuten zu verbringen. Der andere könnte praktisch jeden Tag mit anderen Zeit verbringen. Und so ist es eine sehr individuelle Geschichte geworden. Und wir tun uns schwer, Gemeinschaft als etwas zu definieren und etwas Biblisches zu definieren, so wie die Bibel es uns präsentiert. Nun, wenn wir einen Blick hinauswerfen auf unsere Gesellschaft, auf die Zeit, in der wir leben, dann finden wir vor, dass wir in einer Zeit leben, wo der Individualismus sehr hochgeschrieben wird. Das heißt, es geht um Selbstbestimmung, um Selbstverwirklichung. Es geht primär darum, dass ich mir Gedanken mache, wie ich selber meine Ziele erreiche. Ich kaufe mir das Auto, das ich will. Ich kaufe mir das Haus, das ich will. Ich baue mir meinen Bereich auf, in dem ich mich selber so verwirklichen kann, wie ich es selber will. Also das Motto ist ganz einfach, ich mache, was ich will, wann ich es will und wo ich es will. Nun, letzte Woche hat uns Christian meinen Überblick gezeigt über Gemeinschaft im Allgemeinen. Und er hat festgestellt, dass Gemeinschaft, dass der Mensch grundsätzlich für Gemeinschaft geschaffen ist und dass wir grundsätzlich dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft haben. Nun, in einer Zeit, wo dieser Individualismus aber so hochgeschrieben wird, wie sucht man sich dann die Gemeinschaft? Wie stellt man sich unter solchen Umständen die Gemeinschaft vor? Und wir beobachten, dass Gemeinschaft nur dann eingegangen wird, wenn man sich selbst ausleben kann, wenn Beziehungen werden erst dann gebildet, wenn klare Bedingungen definiert sind und wenn von beiden Seiten akzeptiert wird, welche Voraussetzungen ich an diese Gemeinschaft stelle. Nun, und diese Haltung schleicht sich leider auch immer mehr in Gemeinden ein. Ich suche mir eine Gemeinde, die mir in den Kram passt. Ich suche mir eine Gemeinde, die liefert, was ich will. Ich suche mir eine Gemeinde, die mit meinem Lebensstil übereinstimmt, die meinen Geschmack von Musik, meinen Geschmack von Predigt, meinen Geschmack von Gemeinschaft bringt. Also ich will einen Ort, an dem ich mich selbst verwirklichen kann und an dem ich die guten Erfahrungen machen kann, die ich mir wünsche. Nun, einige haben diesem Druck nachgegeben und die Gottesdienste werden so attraktiv und spannend wie möglich gestaltet und so einladend wie möglich. Eine Organisation ist sogar so weit gegangen und die haben angefangen, Minecraft-Gottesdienste zu machen. Also ein Computerspiel, wo sich jeder einloggt und die Gemeinschaft, die dort stattfindet, findet lediglich über Chat statt. Es wird aber immer noch Gottesdienst genannt. Die Resonanz war durchaus positiv, weil jeder ja Spaß an einem Computerspiel hat. Andere wiederum, die genießen dieses Online-Format von Gottesdienst so sehr, dass sie danach flehen, bloß nicht damit aufzuhören. Dann ist es so schön, dass ich mich auf meine Couch am Sonntag setzen kann, meine Fernbedienung in die Hand nehme und wie ich das sonst unter der Woche mit dem Fernseher mache, von Gottesdienst zu Gottesdienst zappe. Kein Mensch merkt es, kein Mensch sieht, wie ich aufstehe vom Gottesdienst. Ich kann einfach tun und lassen, was ich will. Und deshalb in dieser Zeit, wo Christen, wo die Welt ein so verdrehtes Verständnis von Gemeinschaft hat, ist es wichtig, dass wir uns heute Morgen die Frage stellen, was ist biblische Gemeinschaft prinzipiell? Und die Pandemie hat uns zum einen gezeigt, dass wir die Zeit miteinander vermissen, aber es hat zum anderen auch gezeigt, wie bequem und faul wir sind, wenn wir andere Möglichkeiten haben. Nun, wir nutzen diese Sommerpause aus dem Grund auch, um diese Gemeinschaft zu definieren neu und uns neu Gedanken zu machen, was es ist, weil wir eben durch eine Zeit gehen, wo wir uns nicht mehr in der Form versammeln konnten, wie wir es gewohnt waren und weil wir andere Maßnahmen ergreifen müssen. Nun, Gemeinschaft ist fundamental und sie ist unentbehrlich, das hat Christian letztes Mal schon ausführlich beleuchtet. Und daher gibt es in der Bibel auch unzählige Stellen, die wir heute anschauen könnten, zu denen wir gehen könnten, um eine umfangreiche Definition von Gemeinschaft zu finden. Doch eine Stelle oder ein Abschnitt, der die Gemeinschaft so einfach wie möglich und so umfangreich wie möglich definiert, das ist der erste Johannesbrief. Nun, und das sage ich nicht, weil ich sowieso durch den ersten Johannesbrief predige, sondern weil es wirklich so ist, dass effektiv im ersten Johannesbrief uns ein Bild gezeigt wird davon, wie biblische Gemeinschaft aussieht, was grundsätzliche Bestandteile von einer biblischen Gemeinde sind. Und führen wir uns nochmal vor Augen. Im ersten Johannesbrief sehen wir einen Mann, der schreibt als letzter Zeitzeuge von Jesus, der in eine Situation hineinschreibt, in der sich eine eigenartige Sekte anfing zu bilden, die später dann auch als Gnosis bekannt war. Und diese Sekte hatte die Auffassung, dass es nur eine einzige, spezielle, richtige Erkenntnis gibt. Und diese spezielle, richtige Erkenntnis ist auch nicht jedem zur Verfügung. Es gibt nur ein paar Leute, die diese Erkenntnis haben. Und demzufolge haben sie Gruppen definiert, die eben dieser Gnosis angehören, die dieses besondere Privileg haben, Gemeinschaft zu führen. Das heißt also, plötzlich in einer Situation, in dieser Situation ist nicht mehr ganz deutlich und Christen werden verwirrt. Was ist denn diese besondere Erkenntnis? Bin ich jetzt Teil von der Gemeinde? Habe ich Gemeinschaft mit anderen oder fehlt mir noch etwas? Es war ein komplettes Wirrwarr und Johannes spricht genau in diese Situation hinein, passend auch zu unserer Situation heute und fängt das auf, um zu beschreiben, schaut Leute, darum geht es, das ist Gemeinschaft. Und wenn wir uns sonst Vers für Vers und Abschnitt für Abschnitt durch den ersten Johannesbrief arbeiten, so möchte ich heute mal einen kleinen quasi einen Blick aus der Vogelperspektive auf das erste Kapitel und den Beginn des zweiten Kapitels vom ersten Johannesbrief werfen und wir werden miteinander drei Merkmale von biblischer Gemeinschaft in diesen Abschnitten finden. Drei Merkmale von biblischer Gemeinschaft. Nun, das Ziel dieser Predigt ist, dass du lernst, welche Erwartungen du an eine biblische Gemeinschaft, an eine Gemeinschaft im Allgemeinen stellen kannst. Und das erste Merkmal von dieser biblischen Gemeinschaft ist, dass sie in der Person Christi begründet ist. Das erste Merkmal, sie ist in der Person Christi begründet. Nun schlag dazu mal mit mir 1. Johannes 1 auf. Dort schreibt der Apostel, was von Anfang an war. Nun, wer sein Evangelium kennt, der weiß, dass es Johannes auch sein Evangelium ähnlich beginnt, mit diesen ganz einfachen Worten. Luther schreibt dazu sogar, ich habe nie eine einfältigere Sprache gehört. Er nennt es fast eine kindliche Aussage, die Johannes hier präsentiert. Aber es ist eine Aussage, die so tiefgehend und von solcher Gewalt ist. Denn was Johannes hier sagt, ist, dass derjenige, von dem er schreibt, dass er ewig ist, dass er Gott ist, dass Christus Gott ist. Und das ist so ein fulminanter Auftakt in eine Situation hinein, in einen Brief, der versucht, den Christen in einer Zeit, wo ein komplettes Wirrwarr über Christentum herrschte, eine neue Grundlage zu geben und ihnen zu vermitteln, was die Grundlagen des Glaubens sind. Nun, dieser Christus, der von Anfang an war, der von Ewigkeit war, von ihm schreibt Johannes dann weiter, wenn wir in Vers 1 weiterlesen, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, was bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Also wir sehen hier den Sprung, den Johannes macht. Der ewige Gott, der schon ewig von Ewigkeit da war, er wurde Mensch, er wurde Fleisch. Und Johannes schreibt hier aus einer Perspektive eines Augenzeugen, der gesagt hat, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn angeschaut, ich habe ihn sogar angefasst und ich kann euch jetzt bezeugen, dieser Christus ist wirklich Mensch. Nun, warum erzählt Johannes das alles? Warum hat er das Bedürfnis, den Brief mit dieser Lehre von Christus zu beginnen? Und die Antwort dazu findet ihr in den Versen 3 bis 4, wo Johannes schreibt, was wir gesehen und gehört haben. Also wieder ein Verweis zurück auf Christus. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Also hier ist der Schlüssel für Gemeinschaft. Johannes erzählt von Christus, dem ewigen Gott und dem Mensch geworden, damit seine Leser Gemeinschaft mit ihm haben. Und hier sehen wir damit, dass biblische Gemeinschaft sich in der Person Christi gründet. Nun, den Begriff, den Johannes hier nutzt für Gemeinschaft, das ist der griechische Begriff Koinonia. Und dieses Wort kann man auch mit einer Partnerschaft übersetzen oder einer Teilhabe. Also was Johannes hier mit Gemeinschaft meint, ist eine enge Gemeinschaft, die sich durch das Teilen eines gemeinsamen Gutes definiert. Durch das Teilen eines gemeinsamen Gutes. Und dieses gemeinsame Gut ist die Person Jesu Christi. Dietrich Bonhoeffer, der im Zweiten Weltkrieg ums Leben kam, ein evangelischer Theologe, der seine Doktorarbeit zu dieser Frage der christlichen Gemeinschaft geschrieben hat. Er hat ein Buch verfasst, Gemeinsames Leben, das zum Standardwerk zum Thema Gemeinschaft geworden ist. Und er schreibt darin, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als diese. Von der kurzen einmaligen Begegnung bis zur langjährigen täglichen Gemeinschaft ist christliche Gemeinschaft nur dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Jesus Christus ist die Basis für biblische Gemeinschaft. Nun, das denken wir, das macht ja Sinn, ist ja ganz einfach. Und das ist ja auch, wer würde denn das überhaupt noch abstreiten? Und kaum jemand hat heute ein Problem damit, Christus als eine historische Person zu bestätigen und zu akzeptieren. Doch die Wahrheit, auf der sich biblische Gemeinschaft stützt und die biblische Gemeinschaft prägt, ist, dass Christus nicht nur eine historische Person war und ist, sondern dass er Gott ist und dass in ihm allein das ewige Leben ist, dass er der einzige Weg zur Rettung ist. Und genau da ist der Punkt, an dem sich die Geister scheiden. Wir sehen das schon im Evangelium, im Johannesevangelium, als Jesus auf dieser Erde wandelte. Wenn ihr mal mit mir Johannes 5, Vers 18 aufschlagt. Und es ist bezeichnend, dass Jesus toleriert wurde und die Leute hatten sogar Freude an ihm. Sie hatten Freude an all den Heilungen, die er vollbracht hatte. Sie hatten Freude an all diesen den Wundern, die er vollbracht hat. Sie hatten Freude daran, dass er sogar in der Lage war, 5000 Leute mit beinahe nichts zu ernähren. Und dann war er noch so liebevoll und er war so weise. Er konnte lehren wie sonst kein anderer Lehrer. Doch dann kommt der Punkt in Johannes 5, Vers 18, wo wir lesen, darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Also diese Stelle zeigt es, als der Punkt kam, an dem Jesus sagte, ich bin Gott, dort kam der Schnitt. Das wollte man nicht akzeptieren. Und das ist diese Tatsache, die schlussendlich auch dazu geführt hat, dass Christus ans Kreuz genagelt wurde. Nun, Jesus lässt sich davon nicht beirren, dass die Juden versuchen, ihn umzubringen und damit hadern, sondern er legt quasi noch einen oben drauf und fängt an zu erklären, dass er das Brot des Lebens ist, dass er der Einzige ist, der das ewige Leben ist und macht sogar noch deutlich mit mehr und mehr Fakten, ich bin der einzige Weg zum Vater, ich bin der einzige Weg zur Rettung. Und wenn ihr weiterblättet zu Johannes 6, Vers 60, dort ist wieder so ein Punkt, an dem die Juden dann reagieren und sagen, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, Also wir müssen verstehen, er hatte eine Riesenmenge von Nachfolgern bis zu dem Punkt, die begeistert waren von ihm. Und nachdem jetzt Jesus sie unterrichtet hat dazu, wer er wirklich ist, sagen sie, diese Rede ist zu hart. Wer kann sie hören? Was sagen die Juden? Das ist viel zu radikal. Das ist viel zu exklusiv. Es kann doch nicht sein, dass Christus der einzige Weg zur Rettung ist. Und daraufhin dann in Vers 66 von Johannes 6, in Kapitel 6 im Johannesevangelium, da heißt es, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also es ist diese Lehre von Christus, genau die Lehre, die Johannes im ersten Johannesbrief gleich zu Beginn etabliert und erklärt, die schon zu Zeiten Jesu für eine Trennung gesorgt hat und größtes Konfliktpotenzial bietet. Es sind die Wahrheiten von Christi Gottheit und seiner Menschheit und dass er der einzige Weg zur Rettung ist, die mit dem Stolz und dem Individualismus und dem selbstsüchtigen Willen des Menschen kollidieren. Doch genau diese Lehre ist es, die gleichzeitig die Grundlage für eine biblische Gemeinschaft schafft. Und so sehen wir das in Johannes 6, Vers 67, wendet sich Jesus jetzt seinen Jüngern zu, seinen Zwölfen, die ständig bei ihm waren. Und er fragt sie, wollt ihr etwa auch weggehen? Und hier diese tiefgründige Aussage von Petrus, der ihm antwortet, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und seht ihr das, diesen Unterschied, während die viele seiner Jünger sich abgewendet haben, weil er sich Gott genannt hat, spricht Petrus, und gerade weil du dich Gott nennst, gerade weil du der Heilige Gottes bist, folgen wir dir nach. Sie haben sich nicht abschrecken lassen, sondern vielmehr diese Tatsache als Grund dafür benutzt, weiter ihm nachzufolgen, weiter Gemeinschaft mit Christus zu haben. Es ist also dieses Bekenntnis, das Petrus hier ausspricht, das einen Christen zum Christen macht. Und es ist dieses Bekenntnis, das die Grundlage für jede biblische Gemeinschaft ist. Petrus, der dieses kräftige Bekenntnis hier in Johannes 6 gemacht hat, von ihm lesen wir selbst in Apostelgeschichte 2, als er einen Auftritt an Pfingsten und eine Predigt hält und den Juden, die sich versammelt hatten in Jerusalem, erklärt, wer Christus ist und deutlich zur Umkehr aufruft. All jene, die sich an dem Tag bekehrt haben, wurden Teil der Gemeinde und wir lesen von ihnen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also wir sehen auch hier, die Gemeinschaft entstand erst dann, als Petrus verkündigt hatte und die Menschen begriffen hatten, wer Christus ist und dass er der Weg zum ewigen Leben ist. Jeder Christ wird zum Zeitpunkt der Bekehrung, jeder eine Gemeinschaft, also eine direkte, man kann sagen vertikale Gemeinschaft mit Christus ein, die sich dann auf die Horizontale auswirkt, also auf all jene, die diese Gemeinschaft mit Christus teilen. Unter Christen gibt es keine Einzelgänger, sondern jeder Christ ist Teil dieser Gemeinschaft, die diese Lehre von Christus teilt. Wenn du also Gemeinschaft suchst, wenn du Gemeinschaft beurteilst, dann fang genau da an, dass du dir anschaust, wie über Christus geredet und gelehrt wird und achte darauf, dass genau diese Lehre deutlich und klar kommuniziert wird, dass er Gott ist, dass er Mensch wurde und dass er der einzige Weg zur Rettung ist. Nämlich das allein genügt als Basis für eine biblische Gemeinschaft. Und wer das nicht glaubt, der ist kein Christ. Und der kann diese Gemeinschaft, die die Bibel definiert, gar nicht teilen. Der kann sie gar nicht haben. In der frühen Gemeinde stand, im ersten Jahrhundert war das, da stand ein Mann namens Arius in Alexandria in Ägypten auf Und dieser Mann hatte so eine Sorge darum, dass man Gott immer noch als einen Gott benennt, was ihn dazu geführt hat, dass er Christus als ein anderes Wesen beurteilt hat und gesagt hat, Christus kann nicht Gott sein. Und er wurde bekannt für die These, dass er gesagt hat, es gab eine Zeit, in der er nicht war in Bezug auf Christus. Also er hat die Ewigkeit von Christus ganz spezifisch angezweifelt. Nun, was dadurch passiert ist, ist, dass Wellen durch die Kirche, die erste Kirche gegangen sind, bis dahin, dass ein Konzil sich getroffen hat im Jahr 325, um genau auf diese Lehre zu reagieren. Und sie haben sich entschieden, dass sie Arius und seine Lehre von der Kirche verbannen, weil sie verstanden haben, dass wenn sie dieses Bekenntnis, dass Christus Gott ist, fallen lassen, dass sie dann den christlichen Glauben grundsätzlich fallen lassen. Und sie haben dann ein Bekenntnis formuliert, das zum Teil noch bis heute in Kirchen gelesen wird, das so anfängt: Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist. Und dann später heißt es, er ist Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Ganz wichtig, sie mussten es etablieren und sie wollten es deutlich machen. Wir als Kirche wollen deutlich stellen, Christus ist Gott und er ist der einzige Weg zur Rettung. Wenn wir diese Lehre loslassen, dann lassen wir den Glauben los und dann lassen wir auch die biblische Gemeinschaft los. Dann kann sie nicht mehr existieren. Und deshalb ist es so fundamental, dass wir sie als Hauptkriterium jeder biblischen Gemeinschaft festhalten. Christus ist Gott und Christus ist der einzige Weg zur Rettung. Nun, selbst Christen sind Sünder und wir lassen uns schnell vom Ziel abweichen. Schnell wird das Zentrum, das Christus bilden sollte, ersetzt oder mit Zusätzen hinzugefügt. Und wir haben in der Bibel mehrere Beispiele, wo genau das passiert ist. Wo Menschen angefangen haben, von dieser Lehre von Christus Stück für Stück abzuweichen. Ein Beispiel ist die Korinther, die hatten ein solches Problem. Die fingen an, Parteiungen innerhalb der Gemeinde zu bilden, in der sich diese Parteiungen nicht mehr über Christus definiert haben, sondern über die Lehrer, durch die sie beeinflusst wurden. Und Paulus schreibt an diese Leute in 1. Korinther 1, Vers 12, ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Und seine Antwort von Paulus ist jetzt, in Vers 13, ist der Christus zerteilt? Ist Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf des Paulus Namen getauft worden? Also mit diesem Gehabe, dass sie versucht haben, sich über die Lehrer irgendwie zu identifizieren, haben sie unweigerlich ihre Identität in Christus widerlegt. Und sie haben Spaltung hervorgerufen in einer Gemeinde, die eigentlich vereinigt sein sollte über der Lehre von Christus. Nämlich, dass Christus allein die Identität der Gemeinschaft herstellt. Und in Kolossern schreibt Paulus in Kolosser 2, Vers 8, die hatten auch Kämpfe mit Einflüssen von draußen, die sie versucht haben wegzudrängen von der Lehre Christi. In Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Also wir sehen, Gott selbst bestimmt die Basis von biblischer Gemeinschaft. Und diese Basis von biblischer Gemeinschaft ist Gott selbst in seiner Person, Jesus Christus. Und deshalb hüte dich davor, die Grenzen noch enger zu ziehen, als wie die Bibel es definiert. Nun, die einen gestalten Gottesdienste anders. Die anderen sehen gewisse sekundäre Dinge anders. Die einen spielen andere Musik. Doch die Bibel macht eines klar, wir streben nach Einmütigkeit mit jedem, der diese Lehre von Christus mit uns teilt. Und wir streben nach Einmütigkeit mit jedem, der bekennt, dass Jesus Gott ist, dass er Mensch ist und dass er der einzige Weg zur Errettung ist. Prüfe also die Gemeinschaft, die du hast, die du suchst, danach, ob sie Christus selbst als Zentrum hat. Und das ist auch die Erwartung, die du an eine biblische Gemeinschaft stellen kannst. Nun haben wir also mit diesem ersten Merkmal gesehen, was die Basis von biblischer Gemeinschaft ist. Die Frage nun, die wir uns stellen möchten, ist, was ist der Maßstab, an dem ich eine biblische Gemeinschaft messen kann? Und so kommen wir zum zweiten Merkmal einer biblischen Gemeinschaft. Zweitens, biblische Gemeinschaft wird am Maßstab Christi gemessen. Biblische Gemeinschaft wird am Maßstab Christi gemessen. Blättert, geht wieder zurück mit mir in den ersten Johannesbrief. Wir lesen dort in Kapitel 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das ist doch mal interessant. Johannes sagt hier nicht, die Botschaft, die Jesus ständig verkündigt hat, war, Jesus liebt alle, kommt alle her, kommt so, wie ihr seid, macht, was ihr wollt, irgendwie kriegen wir es schon gebacken, sondern was die Botschaft, die Jesus verkündigt hat und die Apostel weiter verkündigt haben, ist, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis ist. Nun also, was wir daraus lernen, ist, dass Gott heilig ist. Und Gott ist so heilig, dass jede Sünde ein Hindernis darstellt in der Gemeinschaft zu ihm und zu denen, die ihm nachfolgen. Und das ist es auch genau das, was Johannes nun betont in den folgenden Versen in 1. Johannes 1, ab Vers 6, wo er schreibt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also diese Eigenschaft, dass Gott heilig ist, wirkt zum Maßstab für jede Gemeinschaft mit ihm. Ich kann also nicht sagen, dass ich Gemeinschaft mit Christus habe, wenn ich ständig noch in Sünde lebe. Ein Wandel im Licht ist die Voraussetzung dafür, Gemeinschaft mit Christus zu haben. Und dann seht mal, wie Johannes das in Vers 7 ausdrückt, wo er schreibt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Also hier wird ganz deutlich, dass die Gemeinschaft zu den anderen Mitgeschwistern im Glauben nur dann erhalten ist, wenn jeder sich an den Maßstab Gottes hält. Wie wir dann mit Sünde umgehen, das beschreibt er dann in den darauffolgenden Versen. In Vers 8, wir können nicht sagen, dass wir keine Sünde haben. Das wäre falsch. In Vers 9 sagt er, wir müssen unsere Sünden bekennen, damit Christus sie uns reinigen kann. In Vers 10, wir müssen anerkennen, dass wir Sünder sind. Es wäre falsch zu sagen, dass wir keine Sünder sind. Und in Kapitel 2, Vers 1 bis 2 sagt er dann, wir erkennen, dass wir nur durch die Sühnung Christi rein werden. Also er gibt einen ganzen Abriss davon, wie wir mit Sünde umgehen müssen. Er sagt nicht, dass es Sünde nicht gibt in der Gemeinde, aber er macht deutlich, dass Sünde, wenn sie existiert, sie bekannt werden muss, damit Christus uns vergeben kann. Dass wir von Christus leben und gereinigt werden müssen. Gottes Heiligkeit ist es, auf das die biblische Gemeinschaft abzielt. Und biblische Gemeinschaft bewirkt Heiligung in jedem, der Teil dieser Gemeinschaft ist. Und damit lernen wir, dass der einzige Feind von biblischer Gemeinschaft ist Sünde. Und die Gemeinschaft, die Christus sich vorstellt, die er gebildet hat in der Gemeinde, die soll zu einem Schutzrahmen werden, in der Christus das Zentrum wird und in der seine Ideale verfolgt werden und Sünde klar und deutlich angegangen wird. Und jeder, der diese Ideale nicht nachverfolgt, der nicht Teil hat an ihnen, kann nicht Teil dieser Gemeinschaft sein. Denn Sünde trennt von Gott, Sünde trennt von anderen Christen und Sünde ist der einzige Feind von biblischer Gemeinschaft. Das ist eine wichtige Lehre, die wir verstehen müssen. Und Gott macht das sehr deutlich durch die Bibel hindurch. Es fängt an bei Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte 5. Das ist die erste Gemeinde, frisch entstanden, direkt von den Aposteln belehrt. Sie haben eine enge Gemeinschaft in der Gemeinde, so eng, dass sie anfingen, ihre Güter zu verkaufen, um denjenigen, die in der Gemeinde Mangel leiden, um sie zu versorgen. Nun, Ananias und Sapphira sagten sich, ja gut, das machen wir auch, wir verkaufen auch unser Land, aber wir behalten ein bisschen was von dem Geld, das wir bekommen, für uns. Das wäre an und für sich kein Problem gewesen, doch was sie gemacht haben, ist, dass sie zu Petrus gegangen sind, ihm das Geld präsentiert haben. Petrus fragt, war das alles, wofür ihr das Land verkauft habt? Und Petrus und sie sagen, ja, das war es. Also sie haben ihn deutlich angelogen. Petrus sagt selber zu ihnen in Apostelgeschichte 5, Vers 4, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Also du hättest ja mit dem Geld machen können, was du wolltest. Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Diejenigen, die Geschichte kennen, wissen, was passiert. Ananias fiel auf der Stelle tot um. Später kommt seine Frau rein, bestätigt die Lüge und genau das Gleiche passiert zu ihr. Was Gott uns in Apostelgeschichte so deutlich macht, ist, dass Sünde ein schweres Hindernis, ein schweres Problem ist in der Gemeinschaft und dass sie sofort und deutlich angegangen werden muss. Auch die Korinther haben das nicht begriffen. Paulus muss ihnen schreiben in 1. Korinther 5, Vers 1, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Dass er einer seines Vaters Frau habe und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Also wir sehen dort eine Gemeinde, die existierte in Korinth. Und die haben einen, der öffentlich gesündigt hat, der bekannt war für seine Sünde, einfach gewähren lassen. Sie haben ihn einfach teilnehmen lassen. Und Paulus macht deutlich, das geht nicht. Ihr müsst einen solchen aus eurer Mitte hinweg tun. Er kann nicht Teil eurer Gemeinschaft sein. Und so schließt Paulus in 1. Korinther 5, ab Vers 9 schließt er ab. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Nicht durchaus mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Also er macht ja einen Unterschied zwischen denen, die in der Welt sind und die Sündigen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, also jemand, der sich selbst Christ nennt, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber mit einem solchen, sollt ihr nicht einmal essen. Paulus macht ihnen deutlich, was fällt euch eigentlich ein, einen solchen in eurer Mitte zu lassen? Denn Sünde ist ein Feind der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, die Gott sich vorstellt, die Gott gebildet hat, die soll ein Treibhaus für Heiligung sein und nicht ein Treibhaus für Sünde. Und wenn Sünde in der Gemeinschaft akzeptiert wird, dann schadet das nicht nur der Gemeinschaft zu Gott, sondern auch der Gemeinschaft zu den anderen. Es hat einen Einfluss auf die ganze Gemeinde. Nun, das klingt vielleicht sehr harsch. Vielleicht hatten die Korinther ja das Ziel, diesem armen Mann zu helfen. Vielleicht haben sie auch einfach nur aus Liebe gedacht, ja, den können wir doch nicht ausstoßen, den armen Kerl. Und Paulus sagt ihnen, das Problem, das ihr habt, ist, dass ihr euch einer falschen Toleranz verschrieben habt. Mit dem, was ihr tut, Es mag unter dem Deckmantel der Liebe passieren, mit dem, was ihr tut, heißt ihr Sünde für gut. Und diese Art von bedingungsloser Toleranz ist es, die von außen von uns erwartet wird. Und es wird betont, dass Gott ja ein Gott der Liebe ist. Und man vergisst diese Botschaft, die Johannes zu bringen hat. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wer in der Finsternis wandelt, der hat keine Gemeinschaft mit ihm. Und diese Mentalität, dass wir uns einer Toleranz, bedingungslosen Toleranz hingeben müssen, ist eine Mentalität, die leider auch in Gemeinden immer mehr Einzug nimmt. Und ein Autor schreibt dazu als Beobachtung: Es ist nicht schwer zu erkennen, wie diese Vorstellung von romantischer Liebe, so nennt er das, eine romantische Liebe, die aus dem Wunsch eines Individuums nach Ausdruck und Erfüllung entstanden ist, unsere Vorstellungen nach Liebe in allen Bereichen des heutigen Lebens beeinflusst. Ob es nun in Gottesdiensten, Freundschaften oder Verabredungen geht, ich weiß, dass du mich liebst, wenn du mich, ich selbst, sein lässt. Oder mich selbst ausdrücken lässt. Oder mich den besten Mensch sein lässt, der ich sein kann. Und ich liebe dich, indem ich dir erlaube, genau das Gleiche zu tun. Und er schreibt dann weiter, dass Menschen Kirchen als liebevoll bezeichnen, wenn diese Kirchen uns das Gefühl geben, entspannt und behaglich zu sein und wenn diese Kirchen uns nicht verurteilen. Wir können dort wir selbst sein. Auch in unseren Freundschaften ist es wichtig, nicht verurteilt zu werden. Wir erwarten, dass ich weiß, dass sie meine Freundin ist, weil sie mich nicht verurteilt. Ich kann echt sein ihr gegenüber. Und zu viele Christen suchen sich Gemeinden um dieser Gemeinschaft willen. Einer Gemeinschaft, wo sie einfach nur akzeptiert werden. Einer Gemeinschaft, wo sie sich bequem und behaglich fühlen können. Wo jeder einfach nur umarmt liebt und alles irgendwie gut ist und auch ja, keine Korrektur rüberkommt. Und dabei gibt uns Gott so klare Anweisungen, wie wir mit Sünde innerhalb der Gemeinde umgehen müssen. Matthäus 18, Vers 15, die Stelle schlechthin, wo Jesus selber sagt, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist das Prinzip, wie wir in der Gemeinschaft mit Sünde umgehen müssen. Nun, es geht nicht darum, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ihr mit Adlersaugen herumläuft und guckt, wer sündigt. Und jetzt habe ich dich. Darum geht es nicht. Sondern was Jesus möchte, ist, dass wir in einem Geist der Liebe, und diese Liebe ist nicht einfach nur eine blinde Toleranz, ich nehme alles an, egal was passiert, sondern es ist die Liebe, die Christus zu uns hat. Es ist die Liebe, die wir zu Christus haben, die uns antreibt und die uns in uns eine Besorgnis bringt, wenn ich den nächsten Sündigen sehe, dass ich ihm zurechthelfen möchte. Und darum geht es. Ich möchte ihm helfen. Ich möchte ihm helfen, dass die Gemeinschaft zu Christus und zueinander wiederhergestellt werden kann. Galater 1, Vers 6, 6, Vers 1, Entschuldigung, genau andersrum. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn euch auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Also wir sehen, Sünde ist gefährlich. Auch ich kann dann versucht werden. Und stattdessen ist es ein Geist der Sanftmut gefragt, indem wir in Liebe aufeinander zugehen und einander helfen. Und du tust das dann, weil du weißt, wie viel auf dem Spiel steht. In Hebräer 3, Vers 12 bis 14 lesen wir, wie der Schreiber schreibt: Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens ist im Abfall vom lebendigen Gott. sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft halten. Jemand hat mal den Vergleich gebracht. Wenn du ein glühendes Stück Kohle aus dem Feuer nimmst, dann verglüht es sofort. Wenn du es im Feuer wieder zurückwirfst, dann fängt es wieder Flamme. Als Einzelgänger vergehen wir. Und als Einzelgänger geben wir Raum für Sünde. Und wir brauchen Gemeinschaft, damit wir miteinander Sünde bekämpfen. Der Hebräerschreiber schreibt hier nicht, dass jemand das Heil verlieren könnte. Darum geht es nicht. Sondern er schreibt vielmehr, wie viel auf dem Spiel steht. Wenn jemand permanent sündigt, keinen Sieg über Sünde hat, ständig darin lebt, dann ist er nicht in der Gemeinschaft mit Christus und dann hat er auch keine Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Und dann ist es wichtig, dass diese Kultur entsteht, in der Sünde förmlich abprallt, in der man sich unangenehm fühlt, weil Sünde nicht geduldet werden kann. Und Gemeinschaft ist dazu da, dass diese Sünde dann aufgedeckt wird und dass sie zur Umkehr führt. Und denke nicht, dass deine Sünde, die du alleine beherbergst, die du alleine pflegst zu Hause, wenn du alleine auf der Couch sitzt, denke nicht, dass sie nur einen Einfluss auf dich hat. Sie schadet der Gemeinschaft. Um einen Vergleich anzubringen. Die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich begeisterter Radfahrer bin. Und letzte Woche, Arthur lacht schon da hinten, meine Frau lacht auch schon. Letzte Woche hatten wir ein paar regnerische Tage. Ich bin wie gewohnt mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, hatte auch wieder vor, mit dem Fahrrad zurückzufahren. Am Telefon meinte meine Frau nur, pass gut auf. Arthur meinte auch, pass gut auf. Ich war keinen Kilometer von der Arbeit weg, da habe ich mich auf dem Bürgersteig wiedergefunden. Nun, ich bin mit ein paar Schrammen weggekommen, es war nicht so schlimm. Ich habe Gott gelobt, dass nicht mehr passiert ist. Und als ich weitergefahren bin, ist mir eins aufgefallen. Die Dummheiten, die ich mache, und ich spreche jetzt nicht von Radfahren, ich spreche von Sünde, die Dummheiten, die ich mache, haben einen Einfluss auf die Gemeinschaft, die ich mit meiner Frau habe, auf die Gemeinschaft, die ich mit der Gemeinde habe. Ich kann nicht ein Leben führen, in dem ich denke, ich komme einfach davon. Wenn du sündigst, verletzt du den anderen. Und wenn du sündigst, dann bringst du Schaden auf die ganze Gemeinde. Und dann muss diese Sünde bekannt und bereinigt werden. Und das ist das, die Hoffnung, die Johannes hier auch gibt. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Sühnung. Wir haben einen Weg zu Christus und zum Wiederherstellen der Gemeinschaft. Wir haben vorhin Psalm 51 gelesen. Was ist da passiert? Nathan kam zu David und sagte ihm, du hast gesündigt. Und wir haben in diesem Psalm diesen wunderbaren Bekenntnis gesehen, wie ein Mann, der so schwer in Sünde gefallen ist, wieder hergestellt wurde zu einer Gemeinschaft mit Christus. Und es ist so schön, wenn wir uns vereinigt sehen können über dieser Lehre von Christus, über dem Kreuz von Christus, das alle Sünde trägt. Deshalb sei dir doch bewusst, Sünde kann konfrontiert werden, sie kann geheilt werden und es kann zu Wiederherstellung finden. Sei dir also bewusst, wenn du Teil einer biblischen Gemeinschaft bist, wenn du Teil einer biblischen Gemeinschaft wirst, dann steigst du in ein Treibhaus der Heiligung an. In ein Treibhaus, das dich antreibt, Christus ähnlicher zu werden, Sünde anzugehen. Und Korrektur und Zurechtweisung ist in dieser Gemeinschaft ein wichtiger Teil. Sprüche 27, Vers 6, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt. Das ist Liebe. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Ein Freund, der dich wirklich liebt, der wird nicht davor zurückschrecken, dir die Wahrheit zu sagen, weil er weiß, was auf dem Spiel steht. Dass deine Gemeinschaft mit Christus und deine Gemeinschaft mit deinen Mitgeschwistern auf dem Spiel steht. Und andererseits ist derjenige, der sich absondert, mit Sprüche 18, Vers 1 gleichzusetzen, wer sich absondert, sucht sein Begehren. Gegen alle Umsicht platzt er los. Denn in der Einsamkeit kann ich tun, was ich will. In der Einsamkeit spricht mir keiner rein. Wenn ich mich von jeder Person fernhalte, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Doch Sünde trennt von Gott und Sünde ist ein Angriff auf Gott und auf die Gemeinde. Und deshalb musst du lernen, den Maßstab, den Gott setzt, an dein Leben anzusetzen und an das Leben der Gemeinschaft zu setzen. Wir haben nun die Basis gesehen. Die Basis ist Christus, der biblischen Gemeinschaft. Wir haben den Maßstab gesehen. Der Maßstab ist die Heiligkeit Christi. Nun, was ist das Regelwerk? Wonach richten wir uns in der biblischen Gemeinschaft? Und damit kommen wir zum dritten Merkmal. Biblische Gemeinschaft wird gemäß dem Wort Gottes gelebt. Biblische Gemeinschaft wird gemäß dem Wort Gottes gelebt. Also Johannes fährt nun fort und wir lesen in Kapitel 2, Vers 3. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Und hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Nun, die Gemeinschaft mit Gott, die Liebe zu Gott, beweist du dadurch, wie du mit dem Wort Gottes umgehst. Und Jesus hat es selbst deutlich gemacht in Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also die Gemeinschaft zu Gott ist abhängig von meinem Umgang mit dem Wort Gottes. Und so stellt Jesus das klar, dass das Halten des Wortes Gottes ein Ausdruck der Liebe zu Christus ist. Und so wie die Sünde einen Keil zwischen Gemeinschaft treibt, so ist das Wort Gottes ein Instrument, das die Gemeinschaft wiederherstellt und verbindet. Der Christ ist also ein Mensch, der sich an dem Wort Gottes festhält und der das Wort Gottes liebt, bewahrt und wenn er das Gesetz hält und liebt, dann führt das auch unweigerlich zu der praktischen Auswirkung, die wir dann in 1. Johannes 2, ab Vers 7 lesen. Dort schreibt er, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Und wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also jeder Christ, der das Wort Gottes hochhält, der es festhält, der es bewahrt, der hat auch die Verpflichtung, seinen Bruder, seine Schwester in der Gemeinde zu lieben, im Glauben. Nun, es ist so einfach, verhältnismäßig einfach, muss ich so sagen, die Schrift zu verstehen, die Schrift auszulegen, zu erklären. Es ist auch einfach, eine Bibelschule zu besuchen. Im Verhältnis dazu, was es bedeutet, meinen Bruder und Schwester im Glauben wirklich zu lieben. Und ob du die Schrift wirklich verstanden hast, zeigt sich daran, wie du deinen Bruder und deine Schwester, deine Geschwister im Glauben liebst. Und Liebe zu den Geschwistern fängt an bei der Liebe, die Christus zu uns gezeigt hat. Johannes erklärt das selber in 1. Johannes 4, Vers 7. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und jetzt kommt die Definition. Hierin ist Liebe, Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben können. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also wir sehen hier, dass Johannes erklärt, die Liebe, die du zu deinen Brüdern und Schwestern im Glauben hast, die gründet sich darin, was Christus an dir getan hat. Christus hat dich geliebt. Er hat dich geliebt, als du noch ein Sünder warst. Er kam in die Welt, um dich aus dieser tiefsten Finsternis, die dich von Gott trennt, zu retten und die Gemeinschaft wiederherzustellen. Das ist die Liebe, die Christus an dir erwiesen hat. Und das ist die Liebe, die Christus an jedem Einzelnen der biblischen Gemeinschaft, um das mal so zu sagen, an jedem Einzelnen gezeigt hat. Und diese Liebe, die wir von Christus sehen, das ist eine opferbereite Liebe. Jesus drückt es selbst in Johannes 15, Vers 13 so aus: Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Nun, wer hat das bewiesen? Christus selbst, der für seine Freunde, die ursprünglich noch Feinde waren, starb. Was für ein Beispiel, was für ein Ansporn, diesem Christus in seiner Liebe zu folgen. Nun, was tust du, wenn du das im Kopf hast, was Christus für dich getan hat? Was tust du, wenn einer aus der Gemeinde Hilfe braucht? Was tust du, wenn du mit einem aus der Gemeinde Meinungsverschiedenheiten hast? Oder was tust du, wenn jemand in dieser Gemeinde dich verletzt? Oder wenn dir irgendwas in der Gemeinde nicht passt? Jeder Einzelne, der Teil dieser Gemeinde ist, jeden Einzelnen hat Christus so geliebt, dass er, als er noch ein Sünder war, sich selbst für ihn hingibt. Wer bist du dann, dass du Sünde gegen ihn vorhältst? Wer bist du dann, dass du Hilfe verweigerst? Wer bist du dann, dass du dich an Meinungsverschiedenheiten aufhältst? Wenn du dich verletzt fühlst, denk daran, wie sehr greifst du Christus täglich an mit deiner Sünde. Und wer bist du dann, dass deine Gefühle überhand nehmen sollten? Die Liebe, die Christus so gewaltig und so großzügig an dir erwiesen hat, sie soll den Umgang zu deinen Geschwistern bestimmen. Sie zieht dich zu deinen Geschwistern im Glauben, weil er für jeden dieser Christen genauso starb wie für dich. Und wenn du das verstehst, dann setzt sich auch alles ins richtige Verhältnis. Und diese Liebe gilt es täglich zu praktizieren. Und diese Opferbereitschaft, die Christus gezeigt hat, die erwartet er von uns. Eine Bereitschaft, Zeit zu opfern, eine Bereitschaft, Bequemlichkeit, Vorlieben zu opfern. Eine Bereitschaft, auch mal Finanzen oder sonstiges Hab und Gut zu opfern für die anderen Geschwister. Aus Liebe zu ihnen. Gemeinschaft wird unterhalten und sie lebt durch diese Liebe zueinander. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wenn du sonntags zur Gemeinde kommst, wenn du zum Hauskreis kommst, wenn du dich mit Christen, anderen Gläubigen triffst, dann geht es nicht primär darum, dass du erbaut wirst, dass du Spaß hast, dass du gute Erfahrungen hast, sondern wenn du zu den Versammlungen erscheinst, dann geht es darum, dass du deine Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern in Christus ausdrückst. Du hast dann die Möglichkeit, sie zu ermutigen. Du hast dann die Möglichkeit, wenn wir singen dürfen, auch durch den Gesang einander zu ermutigen, einander zuzusprechen. Du hast die Möglichkeit, zu Worte der Ermutigung zu sprechen und diese Gemeinschaft durch deine Liebe zu den anderen aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Sache, die wir verstehen müssen. Gottesdienst ist ein Dienst an den Nächsten. Und dann erfüllst du das Wort Gottes und dann lebst du diese Gemeinschaft so aus, wie Gott es sich vorstellt. Wenn du Gemeinschaft suchst, wenn du Gemeinde suchst, dann suche nicht zuerst nach Gemeinschaft, sondern achte darauf, dass diese Merkmale vorhanden sind. Achte darauf, dass die Person Christi im Zentrum steht, dass die Gemeinschaft sich offensichtlich auf Christus gründet. Achte darauf, dass auch der Maßstab Christi angesetzt wird, dass Sünde nicht toleriert wird. Und achte darauf, wie das Wort Christi ausgelebt wird. Ist diese Bruderliebe sichtbar? Denn dort findet sich Gemeinschaft. Biblische Gemeinschaft, die von einer solchen Tiefe und von einer solchen Herrlichkeit zeugt, wie sie nirgendwo anders zu finden ist, nirgendwo anders als nur unter wahren Christen. Und diese Gemeinschaft ist nicht länger menschorientiert, sondern sie ist gottorientiert. Und sie ist von Gott bestimmt und nicht von irgendeinem von uns. Wenn du also dir Gedanken machst, welche Erwartungen du stellst, dann fang bei Gott an. Wer ist Christus? Was will er? Fang dann auch bei dir selbst an. Nimm dir diese Merkmale mit. Implementiere sie in deinem Leben. Strebe danach, dass Christus auch das Zentrum in deinem Leben wird. Dass du Sünde nicht ignorierst und angehst und bekennst und aus der Vergebung Christi lebst. Und dass du diese Liebe, die Christus dir gezeigt hat, ausstreust an alle Geschwister. Und wenn jeder das macht, dann haben wir eine lebendige Gemeinschaft, eine biblische Gemeinschaft, wie Gott sie erwartet. Und wir werden sie in der Fülle erfahren, wenn wir eins im Himmel sind und kein Leid und keine Sünde uns mehr im Weg steht und wir die Herrlichkeit Christi in der Gemeinschaft genießen dürfen. Und darauf freuen wir uns und darauf warten wir. Das ist die biblische Gemeinschaft. Und ich bete, dass der Herr diese Gemeinschaft in uns wirken möge. Lieber Vater, du bist ein liebender Gott, Herr. Herr, wenn wir dein Wort anschauen, wer sind wir? Wer sind wir, dass wir Anspruch haben, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, Gemeinschaft mit dir zu haben? Wer sind wir, dass du uns herausgerufen hast aus dieser finsteren Welt? Herr, und wer sind wir, dass du uns benutzt als Werkzeuge in deinem Reich? Dass du deine Herrlichkeit an uns zeigen willst? Herr, und wie oft stehen wir dir im Weg? Wie oft tolerieren wir Sünde? Wie oft sehen wir dich nicht klar? Und wie oft lieben wir unseren Nächsten nicht so, wie du es von uns möchtest? Herr, wir bitten dich darum, dass du auch durch diese Predigt wirkst. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen bewegst, dass du uns nahe zu dir ziehst, dass du schenkst, dass wir als Gemeinde eine Gemeinschaft demonstrieren, die dich präsentiert, die dich verherrlicht, die dich ins Zentrum setzt. Herr, wir bitten dich darum. Und wir danken dir, dass deine Gnade so groß über uns ist und sich täglich wieder neu an uns erweist. Amen.